Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt Mörderische Heimat auch im Januar 2026 zurück auf die Live-Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue, bisher unbesprochene Fälle. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön sowie ein überregionaler Fall. Seid dabei und lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen. Sichert euch jetzt die letzten Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verehrte Nachbarschaft, willkommen zu einer neuen Ausgabe des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Wir befassen uns aktuell mit Kriminalfällen aus dem Bundesland Brandenburg. Dies ist der dritte Fall unserer Brandenburg-Staffel und ich begrüße den Mann, mit dem ich den heutigen Fall besprechen werde, Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy.
Hallo Zeno. Und natürlich auch ein Hallo an unsere Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer, die sogenannte Nachbarschaft von Mörderischer Heimat. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um unseren dritten Fall dieser Staffel beizuwohnen. Insgesamt haben wir ja wieder 6 Fälle herausgesucht, die wir euch pro Bundesland präsentieren. Und heute ist insgesamt die 69. Folge.
Das ist schon eine ganze Menge, ne? Und ich hoffe natürlich, dass da auch noch einige Folgen hinzukommen. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr uns so fleißig hört und auch weiterempfehlt. Macht das bitte, bitte auch gerne weiterhin. Bewertet diesen Podcast bei eurem Anbieter, sprich bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört.
Genau, das hilft uns wirklich. Mhm. Und ihr habt es im Vorspann schon gehört, falls ihr uns mal live sehen und hören wollt, dann ist die nächste Chance im Januar 26 zu unseren alljährlichen Live-Shows in Fulda. Da kommt vorbei, da stellen wir euch an einem Abend immer 2 neue Fälle vor, über die wir im Podcast noch nicht gesprochen haben. Eine aus der Region, vor Ort, ja, also Fulda in dem Fall, Region Fulda, und einen überregionalen Fall.
Ja, das mit Fulda ist ja mittlerweile sowas wie, ja, wie Tradition geworden, ne, die Live-Shows. Einige haben uns berichtet, dass sie hier bei unseren Live-Shows sogar neue Freundschaften untereinander geschlossen haben. Das freut uns natürlich besonders zu hören. Und wir möchten auch unsere Live-Shows weiterhin dort in Fulda veranstalten und nicht auf Tour gehen, weil es eben erstens ja unser Startpunkt für alles war und es zweitens einfach auch für alle strategisch gut erreichbar ist. Es liegt in der Mitte Deutschlands. Gut mit Auto und der Bahn zu erreichen, ne?
Ja, zumindest noch nicht. Mal schauen, was in ein paar Jahren so sein wird. Wir wissen es nicht.
Meinst du auf Tour gehen oder dass Fulda nicht mehr erreichbar ist?
Ja, also ich wollte schon immer mal in L.A. auftreten.
Na dann.
Aber der Fulda hat natürlich den Nachteil, dass ihr immer so schnell weit vorher eure Karten kaufen solltet, weil es ja schon lange vorher ausverkauft ist.
Ja, ich glaube, wir hatten noch nie die Abendkasse im Kreuz auf, oder?
Richtig, also meist waren die Zuschauershows schon Monate vorher ausverkauft.
Ja, also seid schnell und schaut unter kreuz.com, ob es noch Tickets gibt und dann sehen wir uns vielleicht im Januar in Fulda.
Genau. Jetzt aber zu unserem heutigen Fall. Du hast uns da wieder einen sehr speziellen Fall mitgebracht, der damals für großes Aufsehen war.
Ja, und zwar nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland. Denn ein 12-jähriges Mädchen verschwindet spurlos und man ahnt Schlimmes. Wie schlimm dann alles wirklich war, erfahren wir in der heutigen Folge. Jetzt hören wir erstmal Philipp, der uns eine kurze Einführung zum heutigen Fall gibt.
Es ist ein kalter Donnerstag im Februar 2001. Die 12-jährige Ulrike Brandt verlässt die heimische Wohnung in Eberswalde und macht sich auf den Weg zu ihrem Handballtraining. Die Sporthalle ist nicht weit entfernt, doch sie kommt dort nie an. Was ist mit Ulrike geschehen? Es beginnt eine der größten Personensuchen des Landes Brandenburg.
Musik.
Wir befinden uns in Eberswalde. Kannst du uns dazu einen kleinen Einblick geben für alle, die Eberswalde jetzt nicht so gut kennen?
Sehr gerne. Eberswalde liegt ganz im Nordosten Brandenburgs. Die Kreisstadt hat ungefähr 40.000 Einwohner und liegt wunderbar umgeben von sehr viel Grün. Hm. Zahlreiche Waldgebiete und Naturparks reihen sich rund um Eberswalde.
Also ich war leider noch nicht in Eberswalde. Warst du schon mal dort? Also du bist ja auch viel auf Tour gewesen, auch in den neuen Bundesländern beispielsweise. Warst du auch in Eberswalde?
Soweit ich mich erinnern kann, nicht. Ich denke, ich würde mich noch dran erinnern. Aber Eberswalde stand, glaube ich, nie auf meinem Tourplan. Eigentlich schade.
Ne? Ja, schade, gell? Ja. Okay, dann erzähl euch uns doch was von Eberswalde.
Bis zur Wende war hier die Schwerindustrie angesiedelt. Was ich sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass durch diversen Abbau der Grundwasserspiegel in der Stadt übrigens sehr hoch ist, in der Innenstadt teilweise nur wenige Meter unter der Oberfläche, was zur Folge hat, dass viele Gebäude in der Innenstadt Pfahlbauten sind.
Hm, so ein bisschen wie in Venedig.
Ja, genau. Ja. Genau. Die Eberswalder müssen jetzt noch nicht die Gondeln durch die Stadt fahren, aber wer weiß, was da noch kommt mit Klimawandel und so. Ne?
Ja, wollen wir mal nicht hoffen. Nee. Also, und nun verschwindet hier in Eberswalde im Dezember 2001 ein Mädchen.
Exakt. Es ist der 22. Februar 2001. Da hat Ulrike Training. Es gibt hier verschiedene Quellen. Die einen sagen, sie wollte zum Handballtraining. Wiederum andere Quellen sprechen aber von Volleyball. Jedenfalls muss sie zweimal die Woche zum Training und fährt meist mit ihrem Fahrrad, einem Mountainbike, dorthin.
Wie weit ist das vom Elternhaus dorthin?
Ist nicht weit. Ein paar Straßen weiter ist das. Es geht durch ein kleines Waldstück am Friedhof vorbei, also keine große Strecke. Dennoch kommt sie dort bei ihrem Training nie an.
Haben wir eine Uhrzeit?
Die haben wir. Es ist ungefähr 3:45, als sie ihr Elternhaus in Fino, einen Ortsteil von Eberswalde, verlässt.
Ist sie denn schon öfters mal zu spät gekommen oder war sie vielleicht des Öfteren mal einfach woanders und hat das Training geschwänzt?
Nein, Rieke, so wird sie von ihren Eltern und Freundinnen übrigens genannt, gilt als sehr zuverlässiges Mädchen. Sie geht in die 6. Klasse, ist auch dort sehr beliebt und auch sehr verlässlich. Mhm. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass sie abgehauen sein könnte. Daher macht sich ihre Mutter auch große Sorgen, als sie nicht vom Training zurückkommt.
In dem Training, in dem sie allerdings auch nie war.
In dem sie nie war. Ja. Das wissen die Eltern Kerstin und Detlef Brandt aber nicht. Dennoch macht man sich nun direkt auf die Suche nach Rieke. Man geht die Strecke bis zur Turnhalle ab.
Aber sie finden nichts.
Etwa 400 Meter vom Wohnhaus entfernt findet die Mutter gegen 20 Uhr dann das Fahrrad ihrer Tochter bei der Friedhofsmauer. Es liegt dort am Boden. Der Neuschnee hat es mittlerweile mit einer Schneeschicht überzogen. Der Lenker ist verbogen. Sie scheint einen Unfall mit dem Fahrrad gehabt zu haben.
Vielleicht wurde sie angefahren und der Fahrradfahrerflucht begangen?
Alles möglich. Und die Mutter ist sich auch absolut sicher, dass es das Fahrrad von Rieke, ihrer Tochter, ist. Mhm. Das Rad ist also gefunden von ihrer Tochter. Allerdings fehlt weiterhin jede Spur.
Alarmieren die Eltern dann auch gleich die Polizei und stellen eine Vermisstenanzeige?
Ja. Und die Polizei nimmt die Sache auch sofort sehr ernst.
Das hatten wir ja schon öfter in Fällen gehört, dass anders als man denkt, dass die Polizei erstmal 24 Stunden Zeit vergehen lässt. Das stimmt nicht.
Genau, nee. Das stimmt nicht. Die Polizei nimmt solche Vermisstenmeldungen immer ernst, besonders wenn es um Kinder geht. Und so leitet die Polizei auch direkt die ersten Suchmaßnahmen ein.
Ja, das ist vorbildlich.
Ja. Wobei wir später noch hören werden, dass die Polizei nicht immer so vorbildlich in diesem Fall agierte, aber da kommen wir noch zu.
Okay.
Die Suchmaßnahmen beginnen also sofort, denn man weiß, dass die ersten Stunden in solch einem Fall meist entscheidend sind. Sei es auch nur, dass das Mädchen vielleicht mit dem Rad gestürzt ist und vielleicht ein paar Meter weiter in einem Graben getaumelt ist. Das kann ja alles sein.
Es ist Winter, es schneit, dementsprechend werden auch die Temperaturen so gewesen sein. Ja? Also wenn sie irgendwo bewusstlos liegt, erfriert sie vielleicht.
Und darum startet man umgehend und setzt auch alles in Bewegung, was zur Suche zur Verfügung steht. Es ist bereits dunkel, was die Suche natürlich auch nicht einfacher macht. Ne? Ja. Und so findet man zunächst auch erstmal gar nichts.
Holt man sich dann Hilfe?
Die fragt man an und die wird auch am nächsten Tag bereits aktiv. Es rücken Suchkräfte aus ganz Brandenburg und auch aus Sachsen-Anhalt an. Man sucht mit Hubschraubern, man lässt sogar Bundeswehr-Tornados mit Wärmebildkameras aufsteigen, um vielleicht aus der Luft das Mädchen entdecken zu können.
Aber auch das bleibt ohne Erfolg.
Leider ja. Trotz hunderter Helfer, die alle möglichen Wälder und verlassenen Militärflächen im Umkreis durchkämmen, bleibt Rieke verschwunden. Hm. Und es breitet sich immer mehr der Verdacht aus, dass ihr etwas weitaus Schlimmeres als ein Fahrradunfall widerfahren ist und der Unfallverursacher einfach geflüchtet ist.
Da hätte man sie auch unweit der Stelle wohl finden müssen.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Doch Rieke bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Alles, was man hat, ist das Fahrrad im Schnee.
Gut, gibt es denn wenigstens Hinweise?
Das Fahrrad wird kriminaltechnisch untersucht und man findet tatsächlich Hinweise darauf, dass Rieke nicht einfach gestürzt ist, sondern dass sie angefahren wurde. An der Radmutter des Vorderrads kann man außerdem Rückstände von weißem Autolack feststellen.
Vielleicht ein erster Hinweis? Hm? Ja. Gibt es denn sonst Spuren?
Nein. Die frisch gegründete Sonderkommission FINO weitet jetzt ihre Suche aus, indem sie nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Man veröffentlicht zum Beispiel ein Foto mit Beschreibung von Rieke. Vielleicht auch mal von mir jetzt hier die Beschreibung. Rieke ist 1,50 Meter groß, schlank und hat blonde Haare, die sie am Tag ihres Verschwindens mit ein paar rosa Glitzerspangen nach hinten genommen trug. Mhm. Dieses Foto wird später auch überall durch die Presse gehen. Es zeigt das Konterfei des Mädchens. Ich habe das mal hier mitgebracht für dich.
Ja, zeig mal.
Ja, hier siehst du sie.
Ich beschreibe mal, was ich sehe. Ja. Ja? Also ein blondes Mädchen im roten Pullover, große braune Augen und Sommersprossen über der Nase.
Genau. Dazu fragt die Polizei, wer zu der besagten Zeit am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht hat. Hat sich vielleicht jemand im Umfeld der Sporthalle oder auf dem Weg dorthin auffällig verhalten? Hat man Personen beobachtet, die man dort zuvor noch nie gesehen hatte? Und tatsächlich gibt es Rückmeldungen darauf.
Hat man Rieke mit jemandem gesehen?
Das nicht, aber ein Mann meldet sich, der häufig in dem kleinen Waldstück unterwegs ist, durch das auch Rieke mit ihrem Fahrrad musste, immer wenn sie zum Training wollte. Mhm. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war und der nun eine interessante Aussage machen kann. Er sagt nämlich, dass er in dem besagten Zeitraum ebenfalls dort wieder entlang ging. Und als er aus dem Wald heraustrat, hörte er ein lautes Kindergeschrei. Hm. Allerdings habe sich dabei erstmal nichts gedacht. Als er weiter vorne an der Straße ankam, sah er dann jedoch etwas weiter entfernt einen weißen PKW stehen.
Hm. Und wir wissen, dass am Fahrrad von Rieke ja weißer Autolack festgestellt
wurde. Richtig. Endlich hat man also einen ersten Hinweis.
Das Nummernschild hat er aber wahrscheinlich nicht gesehen oder sich notiert.
Nee, leider nicht. Ne? Der Mann ahnte ja zu dem Zeitpunkt seiner Beobachtung auch nicht, dass das, was er sieht, von Relevanz sein könnte. Aber er glaubt sich zumindest daran erinnern zu können, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Kleinwagen gehandelt hat. Und zwar um einen VW. Entweder einen VW Golf oder einen VW Polo.
Ja, das ist ja schon mal was.
Ja. Und er glaubt sich auch noch daran erinnern zu können, dass er einen jungen Mann gesehen habe, der um das Auto herumging, einstieg und dann mit dem Fahrzeug davonfuhr.
Wir wissen aber auch, dass solche Zeugenaussagen schwierig einzuordnen sind. Die Erinnerung spielt oft einen Streich. Ja, also manchmal schwören Zeugen, dass ein Fahrzeug rot war und dann war es doch weiß. Und auch Zeiten sind im Nachhinein rein aus der Erinnerung heraus nicht immer korrekt einzuordnen.
Das stimmt, ja. Aber immerhin hat man nun diesen Ansatz und es würde sich zeitlich durchaus eingliedern in den Zeitraum, als Rieke verschwand.
Ja.
Und der Spaziergänger ging meist zur gleichen Zeit mit seinem Hund, sodass man davon ausgehen kann, dass die Angaben zeitlich auch durchaus stimmen.
Okay, ja, es würde ja auch, wie gesagt, zu den Lackspuren passen, die man an Riekes Vorderrad entdeckt.
Ja, von daher glaubt man, dass dieser Mann tatsächlich den Täter gesehen hat, zudem der Ort, den der Spaziergänger beschreibt, auch definitiv ein Ort ist, an dem Rieke mit ihrem Fahrrad, wie gesagt, entlang musste.
Noch kann man aber nicht ausschließen, dass es sich auch um einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht handelt.
Das kann man nicht ausschließen, nee. Aber genauso wenig kann man auch eine Entführung ausschließen.
Hm. Und die Eltern hoffen weiterhin, dass ihre Tochter noch lebt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber zunächst gibt es keine neuen Spuren, wobei das so nicht ganz stimmt. Denn es gibt Spuren, nur schaut die Polizei nicht richtig hin.
Hm.
Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Es gibt auch durchaus, ja, unglückliches Handeln seitens der Ermittler. Und da kommen wir nun zum ersten Zwischenfall, der sich zwei Tage nach Riekes Verschwinden zuträgt.
Was ist da passiert?
Da wird eine Abschleppfirma circa 30 Kilometer entfernt in Bernau zu einem Einsatz gerufen. Hier soll ein Auto zum Verschrotten nämlich abgeholt werden. Das Auto wurde in der Nähe eines Bahndamms auf einem Feld abgestellt und war ausgebrannt. Und jetzt kommt das Interessante. Es handelte sich dabei um ein weißen VW Polo.
Ah, das ist ja großartig. Also dann kann man doch anhand der Fahrgestellnummer herausfinden, wer der Besitzer ist. Das lässt sich doch sicher zurückverfolgen.
Ja, das geschieht auch. Allerdings hatte der Besitzer das Fahrzeug als gestohlen gemeldet. Hm.
Gut, das kann aber auch ein Ablenkungsmanöver sein. Ich begehe eine Tat, dann fällt mir ein, dass vielleicht jemand mein Auto gesehen hat und ich melde es als gestohlen.
Das ist natürlich eine Option, ne? Stimmt, ja. Aber dem Besitzer ist das Auto tatsächlich gestohlen worden, und zwar in Strausberg. Das liegt ein paar Kilometer entfernt. Mhm. Also reagiert die Polizei zunächst erstmal gar nicht darauf.
Obwohl das Fahrzeug, das bei Riekes Verschwinden beobachtet wurde, genauso beschrieben wurde?
Ja, das meinte ich mit unglücklicher Entscheidung, bei der sich die Polizei nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.
Gut, das ist aber noch sehr gelinde ausgedrückt.
Ja, stimmt. Hm. Es wird aber noch unglücklicher, denn die zwei Männer des Abschleppdienstes fällt der Zusammenhang zum Verschwinden zu Riekes Fall direkt auf. Also denen ist da schon klar, dass da ein Zusammenhang bestehen kann.
Das heißt, sie hatten von dem Fall gehört?
Klar. Ja. Das ging ja überall durch die Presse. Klar. Sie hatten in der Zeitung davon gelesen, dass genau so ein Auto ja gesucht wird. Also rufen sie in Eberswalde sogar an und sagen, dass sie eventuell das Auto ja gefunden haben, nachdem gesucht wird. Aber die Polizei sagt, dass es wohl nicht das Auto ist und nichts mit Riekes Fall zu tun hat. Ja, man hat es schon beim Auffinden gesichtet. Also die Polizei war da. Da war aber noch alles schneebedeckt und gefroren. Also hatte man wohl nur eher oberflächlich dieses Auto angeschaut.
Das ist ja echt richtig blöd. Ja, also da bekommen sie sowas auf Silbertablett serviert und gehen dem Ganzen nicht richtig nach. Also echt sehr, sehr, unglücklich.
Und jetzt muss man diese zwei Männer des Abschleppdienstes nochmals erwähnen, denn sie geben sich mit dieser Antwort einfach nicht zufrieden. Sie rufen noch 3-4 weitere Male an und geben an, dass in dem Fahrzeug noch einige Dinge sind, die nicht mit dem Rest verbrannt sind und dass sie die doch wenigstens mal sichern sollten, die Polizei, bevor das Fahrzeug dann letztendlich wirklich verschrottet wird.
Ja, stimmt, also das würde ja ansonsten einfach verschrottet und damit auch alle möglichen Beweise zerstört.
Ja, umso erstaunlicher, dass die beiden Männer darauf pochen, dass das Auto doch untersucht werden soll. Und nach einigen Tagen geschieht dann schließlich auch genau das. Jetzt untersucht man das ausgebrannte Fahrzeug auf Spuren. Und du ahnst es schon.
Man findet was von Riekes.
Genau. Nun wird das Fahrzeug doch noch zur kriminaltechnischen Untersuchung ins Landeskriminalamt nach Eberswalde gebracht. Dort taut der Wagen sozusagen erstmal auf und man kann nun auch den Innenraum genauer untersuchen.
Was findet man, Zeno? Sag's uns.
Es werden Reste einer grau-gelben Sporttasche und eine pinke Haarspange mit Glitzersteinen gefunden. Nichts, was der Besitzer des Fahrzeugs erklären kann. Die Sachen müssen also nach dem Diebstahl des Autos irgendwann ins Auto geraten sein. Und die Eltern von Rieke können die Sachen auch sehr schnell als die Sporttasche und die Haarspange identifizieren, die ihre Tochter trug.
Was ein Glück, dass die beiden Männer vom Abschleppdienst da so sehr dahinter waren und sich auch nicht nach dem ersten Abwimmeln damit abgefunden haben.
Absolut. Toll. Ja. Es ist ja eine Sache, das Fahrzeug und seinen Verdacht zu melden. Aber wenn man die Polizei dann anruft und die einem sagt, nee, das haben wir schon gecheckt, das ist nicht das Auto, was wir suchen, dann noch dran zu bleiben und nochmal nachzufassen, das ist wirklich schon sehr bemerkenswert.
Aber der Entführer bleibt weiterhin in Freiheit.
Ja, und es bleibt auch so. Rieke bleibt erstmal verschwunden. Das ändert sich aber am 8. März 2001. Also gut 2 Wochen nach ihrem Verschwinden. Da geht wieder ein Spaziergänger mit seinem Hund am Rande eines Waldes bei Werneuchen spazieren.
Wo liegt das?
Werneuchen liegt so ungefähr 30 Kilometer entfernt von Eberswalde.
Okay.
Da wittert jedenfalls der Hund dieses Spaziergängers etwas, eine Spur. Der Mann geht dem Hund hinterher und stößt in einer kleinen Erdkuhle unter ein paar Ästen und Laub auf die Leiche eines Mädchens. Es ist Rieke. Hm.
Nun hat man Klarheit, wenn auch keine schöne. Dennoch erzählt so eine Leiche auch immer eine Geschichte. Die Art der Tötung, das Vorgehen des Täters und so weiter. Mhm. Welche Erkenntnisse gewinnt denn die Polizei nun vom Fund?
Ja, du sagst das ganz richtig. Die Obduktion von Riekes Leiche gibt neue Hinweise, was passiert ist. Es ist nun klar, dass es sich um eine sexuell motivierte Tat handelt. Rieke wurde vergewaltigt und erdrosselt. Zudem wird auch anhand der Spurenlage klar, dass sie vor ihrem Tod nicht nur vergewaltigt, sondern auch schwer misshandelt wurde.
Welche Erkenntnisse schließen darauf? Also beziehungsweise was für Rückschlüsse lässt das zu?
Ja, ich möchte da gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber auch hier geht es um, sagen wir mal, diverse sexuelle Praktiken und Vorgehensweisen, die man anhand der extremen Verletzungsbildes des Mädchens herleiten kann. Vielleicht nur eine Sache dazu. Die gefundene Flasche im Auto, die man findet, wurde wohl auch, wie sage ich das jetzt am besten, zweckentfremdet. Die wurde zweckentfremdet benutzt, um das Mädchen eben zu misshandeln.
Okay, ich denke, wir können uns alle vorstellen, was du damit meinst. Und damit sollten wir es auch gut sein lassen.
Ja.
Oder ist es wichtig für das weitere Vorgehen in diesem Fall, noch mehr dazu zu sagen?
Nee, dann lassen wir. Es wird klar, dass der Täter mit äußerster Brutalität agiert hat und Rieke furchtbare Qualen erlitten haben muss. Auch der Zeitraum dieses Martyriums spricht Bände. Der Gerichtsmediziner geht nämlich davon aus, dass der Täter zwischen 2 und 4 Stunden an Rieke sich zu schaffen machte. Also es ist wirklich herzzerreißend. Ne?
Ja. Das möchte man sich gar nicht näher ausmachen. Ja.
Zumindest wird aber durch die Obduktion auch klar, dass der Entführungstag auch ihr Todestag ist. Außerdem kann man nun auch einige weitere Puzzleteile zusammenfügen.
Es hat sich nicht um einen Zufall oder Unfall gehandelt, das steht nun fest.
Und zum anderen wird der Ablauf des Tattags klarer.
Ja.
Riekes Mörder hat sie am Nachmittag des 22. Januars gegen Nachmittag absichtlich angefahren, hat sie dann in sein Auto gezerrt und ist mit ihr im Auto bis nach Werneuchen gefahren. Dort hat er sie irgendwo dann misshandelt, vergewaltigt und ermordet. Im Anschluss hat er ihre Leiche dann in diese Erdkuhle abgelegt, wo der Spaziergänger bzw. dessen Hund sie dann letztlich auch gefunden hat.
Gibt es denn auch neue Spuren am Fundort, die Aufschlüsse über den Täter geben könnten?
Das ist eine sehr gute Frage, denn das erhoffen sich die Beamten auch. Denn es gibt durchaus etliche Dinge, die dort gefunden werden. Im näheren Umfeld des Tatorts, der auch als Fundort erachtet wird, liegt aber sehr viel Müll herum. Und nun gilt es erstmal herauszufinden, was gehört vielleicht zum Fall und was ist Müll, der immer dort liegt.
Also was lag schon die ganze Zeit über dort rum und was hat der Täter vielleicht mitgebracht?
Ja, genau. Man muss sich das so vorstellen, dass dort allerhand zu finden ist, was nicht natürlich dort vorkommt. Also Zigarettenstummel, Dosen, Papiere und so weiter. Jetzt wird alles davon genau untersucht. Und eine Sache erregt schon sehr früh die Aufmerksamkeit desjenigen, der die Sachen im Labor nun untersucht. Dabei handelt es sich um eine Saftflasche, die man ebenfalls am Fundort sichergestellt hat. Ich hatte kurz von der Flasche schon erzählt, ne?
Ja, eine Saftflasche.
Ja. Diese ist nämlich von einer seltsamen Schicht überzogen, eine Art Cremeschicht. Man vermutet, dass der Täter diese Flasche ebenfalls dazu benutzt hatte, um Rieke eben zu misshandeln. Ich hatte es gerade schon angedeutet. So würde auch die Cremeschicht Sinn ergeben, ohne nun näher darauf eingehen zu wollen.
Okay, also verstehe.
Ja. Und an dieser Flasche kann man jedenfalls tatsächlich eine verwischte Fingerspur sicherstellen. Und als die sichergestellt werden kann, ist man zunächst ja fast euphorisch, möchte ich sagen, dass man damit nun auch den Täter finden kann.
Ja, denn meist haben solche Täter bereits ähnliche Taten begangen. Und falls sie für so eine Tat bereits verurteilt worden sind, was ja leider häufig der Fall ist, dann findet man diese Spur in der Datei der Straftäter.
Das ist genau die Hoffnung der Ermittler. Also lässt man die Spur durch den Computer laufen.
Und gibt es einen Treffer?
Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Es ist leider auch wieder mit dem etwas unglücklichen Agieren der Ermittler verbunden. Denn es gibt in der Tat erstmal keinen Treffer. Und ich spoilere jetzt mal, den hätte es aber durchaus geben können, vielleicht sogar müssen.
Du wirst das sicher gleich noch aufklären, hoffe ich.
Ja, auf jeden Fall. Im AFIS-System, also im bundesweiten System für Fingerspuren, gibt es aber erstmal jetzt offiziell keinen Treffer.
Das heißt, man steht wieder am Anfang. Kein Verdächtigen, keine neuen Spuren auf ihn.
Naja, die Spuren hat man ja zunächst einmal und man ist sich auch sehr sicher, dass sie von dem Mörder Riekes stammen. Dazu hatte man zu Beginn einen Verdächtigen im Visier, den man aber wieder auf freien Fuß lassen musste. Hm. Ein 47-jähriger Mann aus Stralsund, aber wie sich herausstellt, musste man ihn zu Recht wieder freilassen. Okay. Er kommt als Täter nicht in Frage.
Aber gibt es denn gar keine weiteren Hinweise?
Doch, es gibt weiterhin vereinzelte Rückmeldungen bei der Polizei, wonach das Fahrzeug mehrfach in der Nähe gesehen wurde. Einmal soll das Auto sehr schnell über eine Kreuzung gerast sein und der Augenzeuge konnte erkennen, dass es sich bei dem Fahrer um einen Mann zwischen 20 und 30 gehandelt habe. Durch die immer mehr eintrudelnden Meldungen aus der Bevölkerung, wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass nun überall im Land das Bild von Rieke und dem Tatfahrzeug durch die Medien geht, dadurch kann man schließlich ein erstes Phantombild und eine Beschreibung des Täters erstellen.
Und wie lautet die?
Die lautet, dass der Täter wie folgt aussieht: schlank, jung, dunkelblonde Haare, dunkle Augen, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Mhm. Dazu wird eine Belohnung von 200.000 Mark ausgesetzt. Und diese Beschreibung wird nun veröffentlicht und erregt die Aufmerksamkeit einer ganz besonderen Frau. Sie ist nämlich Bewährungshelferin. Und zwar in Fürstenwalde.
Fürstenwalde. Wie weit ist das von Eberswalde entfernt?
Das sind so 70 Kilometer. Also durchaus noch im Einzugsgebiet, kann man sagen. Jedenfalls kommt ihr das Phantombild bekannt vor. Es erinnert sie nämlich an einen jungen Mann, den sie betreut. Allerdings ist der lediglich immer nur wegen anderer Delikte aufgefallen.
Nämlich?
Autodiebstahl. Hm. Mehrfacher Autodiebstahl. Der Mann heißt Stefan Jahn und ist 25 Jahre alt. Die Bewährungshelferin ist sich allerdings unsicher. Wie gesagt, dieser Autodieb war bislang noch nie wegen einer sexuell motivierten Tat verhaftet worden. Also setzt sie sich zunächst erstmal mit dem Anwalt von diesem Stefan Jahn in Verbindung.
Okay.
Ja. Und auch der Anwalt denkt, dass sein Mandant für so eine völlig andere Tat eigentlich ja nicht in Frage kommt. Autos stehlen und ein 12-jähriges Mädchen zu vergewaltigen auf so brutale Art und Weise und dann noch zu ermorden, das sind dann doch zwei völlig verschiedene Baustellen.
Ja, aber das ist natürlich auch kein Ausschlusskriterium.
Absolut, das stimmt, ja. Interessanterweise stellt auch die Kripo ihre Ermittlungen etwas um und fokussiert sich jetzt erstmal auf das Fahrzeug, das der Täter in Strausberg gestohlen hatte. Mhm. Man überprüft also auch alle Personen in der Region, die mit solchen Straftaten bereits aufgefallen sind. Und jetzt kommt wieder einer dieser fantastischen Momente, die man kaum glauben kann. Diesmal aber im positiven Sinne.
Okay, schieß los.
Also der zuständige Fingerabdruckexperte der Polizei Brandenburg, der auch den verwischten Fingerabdruck auf dieser Saftflasche sichergestellt hat, hatte auch die ganzen Jahre zuvor schon die Fingerabdrücke hunderter anderer Täter gesichtet. Und nun, da er weiß, dass jetzt die Autodiebe ins Visier geraten, sieht er den Abdruck.
Das ist der mit der Creme, richtig?
Ja, genau, ja, den. Ja. Den sieht er nun in einem ganz anderen Kontext. Und nun fällt ihm ein, dass er diesen Abdruck doch schon mal irgendwo gesehen hat.
Wie jetzt? Also der kann sich unter all den hunderten, vielleicht tausenden Fingerabdrücken die einzelnen Merkmale merken?
Es klingt total fantastisch. Ich kann es mir auch nur erklären, indem dieser Experte so eine Art absolutes Gedächtnis in Bezug auf Fingerspuren hat. Aber ja, es ist wirklich genau so. Er hat fast eine Art Eingebung und er nimmt sich die alte Spur eines Autodiebs hervor, die er im Kopf hat. Mhm. Er vergleicht sie mit der Spur aus dem Fall Ulrike Brandt auf der Flasche und stellt fest, ja Mensch, das ist ein und derselbe Fingerabdruck.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber warum war das nicht im System drin?
Ja, das liegt daran, dass man bis 2005 vorhandene Spuren nur mit Fingerspuren abgeglichen hat, die zuvor bereits eine ähnliche Tat begangen haben.
Das heißt, man hat die Spur nur mit Fingerabdrücken von anderen Mördern oder Vergewaltigern verglichen, aber nicht mit Autodieben?
Ja, genau. Die Spur war im System, allerdings hatte man den Suchradius nur auf eben solche Täter begrenzt, die ähnliche Taten begangen hatten. Sonst hätte man ja wahrscheinlich direkt einen Treffer gehabt.
Nicht dein Ernst? Ja. Wie unsinnig ist das denn?
Das hat man sich auch gefragt und man hat es, wie gesagt, ab 2005 dann auch geändert, sodass jetzt alle Treffer sofort angezeigt werden.
Na, immerhin.
Werbung.
10 Uhr. Draußen ist Sommer, die Temperaturen steigen. Wie ist das bei dir? Trinkst du genug Wasser tagsüber?
Du klingst schon wie meine Mutter. Junge, trink mehr. Ne? Aber um deine Frage zu beantworten, geht's so. Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich über den Tag verteilt viel zu wenig. Man soll ja mindestens so 2 Liter am Tag trinken. Mhm. Im Sommer, wenn man viel schwitzt, sogar ein bisschen mehr, glaube ich.
Ja,
ne?
Das ist richtig. Aber vielleicht liegt's ja daran, dass du noch nicht das richtige Getränk gefunden hast, um auf diese 2 Liter zu kommen.
Das kann sein. Kann sein. Wir reden ja auch nicht von stark gezuckerten Getränken, die im Nachhinein nur dazu führen, dass man ja dann letztendlich noch mehr davon trinkt und sich mit noch mehr Kalorien zustopft.
Weil man Heißhunger bekommt.
Genau.
Ja.
Ja, ich muss zugeben, dass ich da aber auch nicht immer widerstehen kann, weil ich manchmal einfach was mit Geschmack auch möchte, weißt du?
Dann habe ich was für dich, denn unser Partner Rhönsprudler gleich 3 Mineralwasser, die dich begeistern werden. Es sind nämlich alle Getränke mit einem leichten Geschmack und zwar kannst du wählen zwischen Grapefruit, Zitrone und Limette. Natürlich alles in höchster Qualität.
Grapefruit, Zitrone und Limette, da bin ich ganz klar Team Zitrone, ganz oldschool.
Das kannst du gerne machen, ja. Und das Beste daran, egal welcher dieser 3 Erfrischungen du wählst, alles kommt ganz ohne Kalorien aus.
Ach so?
Ja, Rhönsprudel Mineralwasser Plus ist die ideale Erfrischung für alle, die auf einen Hauch Geschmack nicht verzichten wollen. Also so wie du.
Also ganz ohne Zucker und auch ohne Süßstoff.
Ganz genau. Bei allen drei Geschmacksrichtungen gibt es keine überflüssige Süße, aber dennoch den erfrischenden Fruchtgenuss in den Varianten Grapefruit, Zitrone und Limette.
Ja, dann probiere ich die beiden anderen doch auch mal aus, oder?
Ist gekauft, würde ich sagen.
Werbung Ende.
Aber wie geht's jetzt in unserem Fall weiter?
Ja, naja, er findet in der alten Fingerabdrucksammlung tatsächlich eben diesen Fingerabdruck, den er auch im Kopf hatte. Du musst dir vorstellen, das sind wirklich so Abdrucke, damals noch auf Papier, wie man sie von früher kennt.
Ja, mit Tinte, ja.
Ja, genau.
Krass.
Ja. Also, ey. So in der Art und Weise etwa. Jedenfalls kann er die Spuren manuell vergleichen und dann ist er sich ganz sicher, es ist die Spur von Stefan Jahn. Er ist der Spurenverursacher auf der Saftflasche, womit auch die Bewährungshelferin letztendlich recht behält, ne?
Jetzt haben wir schon zweimal menschliches Versagen, aber auch zweimal eine besondere menschliche Leistung. Mhm. Erst die beiden Männer vom Abschleppdienst, die nicht nachgegeben haben, und nun der Beamte, der auf eigene Faust ins Archiv kriecht und aus den ganzen Papierordnern exakt den Ausdruck rausfischt, von dem er glaubt, dass er identisch sein kann.
Ja. Krass. Ja. Also. Jetzt geht es plötzlich ganz schnell. Stefan Jahn wird festgenommen und verhört. Er ist, wie vorhin erwähnt, 25 Jahre jung, Sozialhilfeempfänger und mehrfach wegen Autodiebstahls bereits auffällig geworden. Einen Führerschein besitzt er übrigens gar nicht.
Wie reagiert er denn auf den Vorwurf, ein Mörder zu sein?
In einem langen Verhör gesteht er, dass er Rieke tatsächlich umgebracht hat. Dabei macht er auch diverse Angaben, die nur der Mörder wissen kann. Interessant ist dabei die Begründung des Verbrechens.
Jetzt bin ich gespannt.
Stefan Jahn gibt an, dass er an diesem besagten Tattag seine Vergangenheit aufgearbeitet hat.
Wie das jetzt?
Dazu müssen wir uns sein bisheriges Leben erstmal kurz näher anschauen. Stefan Jahn wurde nämlich als ungewolltes Kind 1975 in Strausberg geboren, wo es im weiteren Verlauf seines Lebens immer wieder zu Auseinandersetzungen mit seinem Stiefvater kam.
Strausberg, das war der Ort, an dem er den weißen Polo geklaut hat.
Richtig. Ja. Und nun geht es weiter mit den Orten, die wir heute alle schon mal im Zusammenhang mit Riekes Mord irgendwie gehört haben. Also er wurde in Strausberg geboren und wuchs dort mit einem prügelnden Stiefvater auf, muss man sagen. Wir merken uns Strausberg. Dort hat er das Auto gestohlen. Damit fuhr er dann weiter nach Eberswalde. Auch hiermit verbindet er unschöne Erinnerungen. Hier lebte er nämlich für 3 Jahre in einem Kinderheim, weil seine leibliche Mutter gestorben war und er so von dem gewalttätigen Stiefvater weg konnte. Seinen Angaben zufolge erlebte er auch dort ziemliche Gewalt.
Dann bleibt noch der Fundort bzw. der Tatort in Werneuchten.
Sehr richtig. Und auch hier gibt es einen direkten Bezug. Hier lebte er nämlich einige Jahre und wurde eingeschult. Und es ist sogar noch krasser. Denn genau an dem Ort, an dem er Rieke umgebracht hat, ist der Platz, an dem er als Kind Laubhütten gebaut hat. Mhm. In denen versteckte er sich dann, wenn sein Stiefvater ihm wieder mal Schläge androhte.
Wow. Das heißt, er hat all die Orte aufgesucht und benutzt, an denen er selbst tiefe seelische Schäden genommen hat. Mhm. Aber anstatt das umso mehr zu verstehen, hat er einem anderen Kind die gleichen und noch ja viel schlimmere Dinge angetan.
Ja. Ja.
Ja. Das muss man erstmal sacken lassen. Dann lass uns doch mal zum Prozess kommen. Man hat nun den Täter von Rieke überführt, aber wir wissen ja, dass die Prozesse oftmals noch Überraschungen bereithalten, die wir auch alle nicht für möglich halten, ja? Also, wie sieht's in diesem Fall aus?
Ja, das kommt öfters vor, ne? Das hatten wir schon. In unserem Fall ist jetzt so, im Oktober 2001 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt Oder. Und du hattest schon das richtige Gespür, denn der Täter widerruft nun sein Geständnis. Es sei alles ja doch ganz anders verlaufen. Es war ein Versehen.
Klar, ja. ein Versehen.
Er sei nur ziellos durch die Gegend gefahren und dann sei ihm die Flasche runtergefallen. Und als er die während des Fahrens aufheben wollte, habe er aus Versehen dann die 12-Jährige angefahren. Naja, da er keinen Führerschein hatte, geriet er dann in Panik und hat Rieke mit in sein Auto genommen. Dann seien sie zu zweit einfach ein bisschen durch die Gegend gefahren.
Ja, ein Ausflug.
Genau, sozusagen. Eher beiläufig sei ihm dann der Gedanke gekommen, dass er das Mädchen ja auch vergewaltigen könnte.
Da ist die Panik aber schnell verflogen.
Ja, erstaunlich, ne? Finde ich auch. Jedenfalls sei er dann an den abgelegenen Ort gefahren und habe Rieke vergewaltigt. Danach habe er sich dann angeregt mit ihr noch unterhalten, so sagt er.
Da wird mir aber echt schlecht. Ja. Also er hat gerade ein Kind vergewaltigt und sagt, er habe sich danach angeregt mit ihr unterhalten. Ernsthaft?
Das ist seine neue Aussage, Mann, die er jetzt trifft, ne? Ja. Nachdem er dann noch mit Rieke zum Grab seiner Mutter gefahren sei, habe Rieke nur noch rumgeschrien. Und das habe ihn dann schließlich so sehr genervt, dass er sie, in Anführungszeichen, versehentlich getötet hat.
Versehentlich, ja. Sie ist erst drosselt worden, richtig?
Ja. 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 Rieke wurde mit einem Schal erdrosselt, mit ihrem eigenen Schal. Auch das kann man später feststellen.
Und wir wissen, und dafür machen wir den Podcast lange genug, ja, um wirklich zu wissen, wie lange es dauert, so einen Menschen zu erdrosseln. Mit Versehen ist da nichts.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Dennoch müsste man natürlich nun dieser neuen Aussage erst einmal nachgehen, um sie dann mit Beweisen auch widerlegen zu können. Das muss
ja
so sein.
Ja, aber das gelingt hoffentlich.
Sowohl die Gutachter als auch alle anderen Personen können glaubhaft darstellen, dass diese Geschichte nicht stimmt. Und bevor du fragst, ich kenne dich ja, auch die Unzurechnungsfähigkeit wird ausgeschlossen.
Okay, ja, da, weißt du, das wollte ich tatsächlich fragen.
Wir ganz machen genau das schon zu lange,
Shaggy. Ja, fünf Jahre. Ja, fünf Jahre sind es.
Ja. Ja, jedenfalls werden einige Gutachten erstellt, die ein recht gutes Bild von Stefan Jahn abgeben. Demnach ist er ein Mensch, der ausschließlich bedürfnisorientiert lebt. Wenn er Lust hat, Autos zu fahren, klaut er eben ein Auto. Und wenn andere Impulse in ihm aufkommen, gibt er auch diesen nach. Es gibt kein Wertesystem in seinem Leben und um sich besser zu fühlen, benötigt Stefan Jahn andere Personen, die ihm unterlegen sind. Warum er diese Tat jedoch so überaus brutal durchgeführt hat, ist selbst den forensischen Psychologen ein Rätsel. Hm. Wie gesagt, wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber dass er dieses Kind mehrfach vergewaltigt und misshandelt hat, das steht fest über einen relativ langen Zeitraum. Das ist nicht abzustreiten, das haben wir auch schon erwähnt.
Aber dazu äußert er sich auch nicht.
Nein, okay. Selbst der Verteidiger von Stefan Jahn hat dafür ja keine Erklärung.
Das sagt einiges. Mhm. War er denn in irgendeiner Art pädophil veranlagt?
Auch das fragt man sich vor Gericht. Es gibt zwar eine Ex-Freundin, die auch gerade erst 16 Jahre alt war, aber dennoch wird ihm keine pädophile Art nachgewiesen. Es bleibt ein Rätsel.
Dann kommen wir zum Urteil.
Am 20. November 2001 ergeht das Urteil vor dem Gericht in Frankfurt/Oder und das lautet schuldig des Mordes. Stefan Jahn erhält die Höchststrafe lebenslänglich. Dazu wird auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Das heißt, dass er erst nach 15 Jahren der Mindestdauer für ihn, also lebenslänglich, nicht vorzeitig auf eine Entlassung hoffen kann.
Genau, der kann nicht vorher raus, die 15 Jahre sind also fix. Ja. Daher stellt er aber 2017, also 16 Jahre nach dem Urteil, einen ersten Antrag auf Entlassung. Mhm. Dieser wird aber abgelehnt, zudem ist er auch in seiner Haft auffällig geworden. Es geht da um einen Streit mit einem Mithäftling oder so. Mhm. All das führt letztlich dazu, dass Stefan Jahn erst in diesem Jahr, 2025, seinen nächsten Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann.
Ich denke auch, das wird aber eher nicht zum Erfolg für ihn führen.
Denke ich auch, ja, ja. But you never know, ne?
Ja.
Falls es da etwas Neues zu gibt, werden wir am Ende der Staffel in unserem Extra gerne davon berichten.
So machen wir das.
Ja. Ja, was bleibt noch zu sagen? Rieke wäre heute Mitte 30. Ich habe noch ein paar Fotos von ihrem Grab gefunden. Zumindest vor ein paar Jahren stand da noch immer eine kleine Bank, auf der man Riekes Lieblingskuscheltiere draufgesetzt hatte. Ein Teddy und eine Pittiplatschpuppe. Die älteren Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, vor allen Dingen diejenigen, die aus den neuen Bundesländern stammen. Pittiplatsch und Schnatterinchen und der Fuchs, das waren so Figuren vom Sandmännchen. Und die wachen nun über ihr Grab.
Ja. Nach 10 Uhr, das war ein sehr intensiver Fall.
Ja, auch für mich beim Recherchieren.
Das glaube ich. Ein Fall mit Höhen und Tiefen. Der Fall an sich ist tragisch und traurig genug. Dennoch ja, finde ich es schön, dass wir auch die positiven Seiten von Menschen aufzeigen.
Auch die gibt's ja.
Ja, eben. Die beiden Mitarbeiter des Abschleppdienstes zum Beispiel. Und natürlich auch dieser Fingerspurexperte, der sich einfach mal aus dem Kopf an einen Fingerabdruck erinnern konnte. Der ihm mal irgendwann vor Jahren unter die Augen gekommen ist.
Ja, das ist unglaublich. Ne? Ja. Ja. Dennoch wäre es natürlich viel schöner, wenn all das erst gar nicht nötig geworden wäre.
Ja, das stimmt natürlich. Das war jedenfalls eine weitere Episode von Mörderische Heimat. Liebe Nachbarschaft, wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann mit einem neuen Fall aus Brandenburg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagen Shaggy Schwarz
und Zeno Diegelmann.